Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, unser Podcast als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Mittlerweile die 6. Ausgabe, fast passend zum heutigen Datum, wollen wir uns mit der Geschichte der Gegenwart und auch der Zukunft des 1. Mai beschäftigen. An den Mikrofonen für euch sind heute
Werner,
Marlies,
Axel
und Randy. Nun, also um noch einmal ganz in die Vergangenheit zu gehen, wie dieser oder das mit diesem 1. Mai, mit dem Tag der Arbeit, alles begonnen hat, gibt es hier die sogenannte Haymarket-Affäre 1886 in Nordamerika, genauer gesagt in Chicago, in der August Spies, der Chefredakteur der Arbeiterzeitung, an einer Riesenkundgebung, die Arbeiterbewegung ausgerufen hat, eine Rede gehalten hat und dort gefordert hat, den 8-Stunden-Tag. Dazu zu sagen ist, bis dahin galt der 12-Stunden-Tag oder natürlich länger bei 3 Dollar Gehalt. Also das ist natürlich in der Relation unheimlich wenig und ja, irrsinnig viel Armut natürlich unter den Arbeitnehmern, und die Arbeitgeber wollten diese Forderung nach dem 8-Stunden-Tag aber nicht, also sie wollten das einfach nicht ansehen. Und in weiterer Folge wurde zu einem Generalstreik aufgerufen in den ganzen Betrieben und Fabriken, welcher am 3. Mai in einer blutigen Auseinandersetzung mit der dortigen Polizei gegipfelt hat oder haben. Und bei der natürlich auch viele Menschen ihr Leben haben lassen müssen und sehr viele Polizisten und Arbeitnehmer quasi dem zum Opfer gefallen sind. In der Zahl circa ein Dutzend Polizisten und dreimal so viele Arbeitnehmer. Die vier Redelsführer dieser Kundgebungen, dieses Generalstreiks, dieser organisierten Zusammenkünfte sind in weiterer Folge schuldig gesprochen worden, der Verschwörung und auch zum Tode verurteilt, wobei einer sich das Leben noch in Gewahrsam genommen hat und die drei anderen gehängt wurden, öffentlich natürlich. August Spies war einer von denen und ja, das zeigt einmal mehr, wie wichtig dieser Tag für die Arbeitnehmerbewegung ist und wie das Ganze begonnen hat und dass wir heute hier auf die Straße gehen können, demonstrieren dürfen, den Tag der Arbeit als Feiertag begehen dürfen. Das hat seine Opfer gefordert, jetzt natürlich nicht nur in 1886, sondern dann auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten.
3 Dollar war der Lohn pro Tag, vermute ich mal.
Genau, so ist es. Und bei 12 Stunden ist das natürlich, also wenn man überlegt, dass man wahrscheinlich auch ein paar Kinder zu Hause hat, dann ist das unter jeglicher Grundlage für ein zufriedenes Leben, denke ich mir. Und da war das schon in Ordnung, dass man von Arbeitnehmerseite aufgewacht ist und Forderungen gestellt hat, eben wie den 8-Stunden-Tag. Und in weiterer Folge dann natürlich auch mehr Lohn. Also das ist völlig legitim und die Arbeitgeber waren nicht dieser Meinung. Und daraufhin eben diese Riesenkundgebungen im ganzen Land quasi und in Chicago waren dann diese Kämpfe. Sehr schade natürlich, weil im Dialog wäre wahrscheinlich mehr möglich gewesen, aber es wurde nicht zugelassen von Arbeitgeberseite.
Ja, ein paar Jahre später war es dann auch in Europa soweit. Ja. 1889 haben sie in Paris Vertreter von sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschafter zu einem Arbeiterkongress oder Arbeiterinnenkongress getroffen. Später hat man dann von der 2. International gesprochen, aber allerdings erst später. Es war praktisch der zweite Versuch, sie europäisch abzustimmen. Ja. Und dort war auch eine starke amerikanische Delegation unter den Eindrücken des Haymarket, das du gerade geschildert hast. Und die wesentlichen Forderungen damals waren die Frage der Arbeitszeit, der 8-Stunden-Tag, also 8, 8, 8, also 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Ruhe, 8 Stunden Schlaf. Eine weitere wichtige Forderung war die Frage des Friedens. Es ist darum gegangen, die Beseitigung der stehenden Heere in Europa. An dem, um jetzt gleich vorwegzugreifen, ist ja in Wirklichkeit auch dann die zweite Internationale gescheitert, sozusagen im Rahmen des Ersten Weltkrieges.
Das war ja dann ein ganz wichtiges Thema, zum Beispiel am Heinfelder Parteitag, wo es dazu eine Forderung gibt.
Ja, und das nächste ganz wesentliche Element dieses Arbeiterinnenkongresses war ja dann sozusagen Demokratie. Es ist einerseits gegangen um das direkte Wahlrecht. Der Antrag ist auch von der österreichischen Delegation eingebracht worden. Der Pernersdorfer, ein guter Freund des Viktor Adler, hat sozusagen diesen Antrag eingebracht und er hat dort in Paris sagen, ohne Gegenstimmen einstimmig angenommen worden. Aber unter Demokratie haben die damals nicht nur das Wahlrecht verstanden, sondern auch die direkte Einflussnahme auf die Gesetzgebung. Also sozusagen, da ist schon darum gegangen, sozusagen, wie kann man das Volk an der Gesetzgebung im Staat beteiligen. Das ist nach wie vor ein offenes Thema bis heute. Dann hat man gefordert, die Vergesellschaftung der Produktionsmittel. Beschäftigt uns jetzt gerade nur mehr in der Corona-Krise wieder. Dann ist es auch um Verteilungsfragen gegangen. Man hat es mit der Überschrift politische und wirtschaftliche Enteignung der Bourgeoisie, war sozusagen Punkt. Und auch ein wesentlicher Punkt war die Frage der Kolonialpolitik. Ich würde sagen, die heutigen Flüchtlingsströme haben da sozusagen genau in der Politik der damaligen Monarchien ihre Ursachen und vor allem dann in den Regelungen nach dem Ersten Weltkrieg. Also wenn man an den Nahen Osten denkt, die Ursachen gingen sozusagen bis dorthin zurück.
Eine Grenze, die mit Lineal gezogen ist, genau, völlig unabhängig davon, ob da mitten ein Dorf drin liegt, ob die gleiche Sprache kennen oder
und
was.
Und das war sozusagen war die Beratungsschwerpunkte und ein Ergebnis war sozusagen, man will einen Tag der Arbeit am 1. Mai 1890 feiern. Und unter den Eindrücken, das was du gerade geschildert hast, rein, sozusagen, was am Heimmarket in Chicago passiert ist. Ne? Darum auch der 1. Mai.
Ja. Der 1. Mai in Wien, ne? War am 1. Mai 1890, ist ja beschlossen worden dort.
Der 1. Mai.
Der 1. Mai, genau. Und man muss, wenn man so ein bisschen reinschaut in die Geschichte, ist ja so, dass der 1. Mai war schon ein bisschen sowas wie ein inoffizieller Feiertag in Wien. War, es war so irgendwie so Frühlingsbeginn, Neuaufbruch und so weiter und so fort. Und der ist gefeiert worden. Also viele Arbeitnehmer und Nehmerinnen haben schon frei gehabt, also am 1. Mai am Nachmittag. Da haben die Arbeitgeber schon freigegeben. Da sind sie zu Veranstaltungen oder spazieren gegangen. Und meistens sind sie aber entlang der Straße gestanden, von der Innenstadt zum Prater, weil die ganzen reichen Menschen haben ihre Kutschen aufgemotzt gehabt und die Damen der Gesellschaft haben ihre neueste Frühlingsmode ausgeführt und so weiter. Aber es war halt so, die Reichen sind mit den Kutschen in den Prater gefahren und die Arbeitnehmerinnen sind am Straßenrand gestanden und haben zuschauen dürfen. Und eines der wichtigsten Dinge eben bei diesem 1. Mai ist, sie haben diesen Raum erobert. Ja, sie haben die Ringstraße erobert. Das war ja vollkommen undenkbar bis zum 1. Mai 1890, dass dort eine Arbeiterdemonstration stattfindet. Also, dass dort Arbeiter und Arbeiterinnen spazieren gehen. Und sie haben sich auch ein bisschen gefurchten, also die etwas besser gestellten, weil die haben ganz viel Lebensmittel eingekauft, sie haben ihr Geld und ihre Schmuck und was weiß nie was alles, haben sie auch zur Bank gebracht, haben sie dort einsperren lassen in den Safes, damit da ja nichts passiert und so weiter und so fort. Und die Presse, die hat halt, also je nachdem, welche Ausrichtung das ist, war. Die Sozialdemokraten haben natürlich aufgerufen, daran teilzunehmen, während die konservative Presse da eher eine Höllenangst verbreitet hat. Und dann sind die halt da losmarschiert am 1. Mai 1890. Und was ganz wichtig war, war, dass sie keinen Streik machen, sondern dass es eine Arbeitsruhe ist. Ja, sie arbeiten einfach nicht, aber sie streiken nicht. Und das war ganz wichtig, damit die Polizei ja keinen Grund hat einzugreifen und auf die Menschen, auf die Demonstrierenden zu schießen. Und es hat auch überhaupt keine Probleme gegeben am 1. Mai 1890. Es war nur so, dass viele Arbeitgeber, vor allem der Staat, als Arbeitgeber hat den Menschen, also den Arbeitnehmern und Nehmerinnen, nicht freigegeben. Also die haben nicht beim 1. Mai teilnehmen dürfen. Haben sie aber trotzdem.
Dazu würde ich ganz gern ein Zitat bzw. einen kleinen Artikel der Arbeiterzeitung zitieren, der von niemand anderem stammt als Viktor Adler selbst, eben im Mai 1890. Und zwar hat er dort geschrieben, er ist sehr schön, der 1. Mai, und die Tausenden von Bourgeois und Kleinbürgern werden es den Hunderttausenden von Proletariern gewiss gerne vergönnen, sich auch einmal das berühmte Erwachen der Natur, das alle diese Dichter preisen und wovon der Fabrikszwängling so wenig bemerkt, in der Nähe zu besehen. Also ich muss sagen, das ist echt dementsprechend für das, was du gerade gesagt hast, also dass es wirklich nicht um Streiks per se gegangen ist, sondern um diesen 1. Mai als Frühlingstag, als schönen Tag zu begehen, gemeinsam eben nicht nur die etwas wohlhabenderen Bürger, sondern eben auch die Proletarier, die Arbeiter selber. Und es waren auch bis zu 100.000 Leute an dieser Kundgebung beteiligt.
In Wien.
Genau,
nur richtig. In Wien.
Ja. Nur in Wien. Also das war damals was ganz Außergewöhnliches. Genau. Also so viele Leute, dass sich daran beteiligen, es war gigantisch.
Es ist schon viel Propaganda vorausgegangen. Also man muss das schon sagen, der Viktor Adler und seine Genossen sind da zurückgekehrt von dem internationalen Kongress und die haben sofort Wolle begonnen, aus allen Rohren zu schießen und Propaganda zu machen. Und das hat aber auch recht gut funktioniert. Ne? Und es war nämlich, die Forderung war nicht nur der 8-Stunden-Tag, unter Anführungszeichen nur, sondern es war auch, sie wollten das allgemeine freie Wahlrecht haben. Ne? Ja, und die Zeitungen haben dann am nächsten Tag, eben am 2. Mai, hat zum Beispiel sogar die sehr konservativen Zeitungen drüber geschrieben und haben gesagt, ja, es ist alles gut gegangen. Und am 1. Mai 1890 ist die Tradition der Spießer zu Ende gegangen.
Mhm. Wobei gleichzeitig die Bourgeoisie oder die Monarchie sozusagen Viktor Adler weggesperrt hat.
Ja. Genau.
Also, das muss man ja sagen, also, in der Gleichheit 1889 einen Artikel geschrieben über einen Tramwaystreik in Wien und über Streikmaßnahmen von Steirer Arbeitern und hat sozusagen dort in diesem Artikel in der Gleichheit die Vorgangsweise des Militärs und der Polizei kritisiert und man hat erstens die Gleichheit verboten, zweitens Adler vor den berüchtigten Ausnahmegerichtshof gestellt, weil man ja ein Anarchie unterstellt hat.
Das war sozusagen, quasi, genau,
das war nämlich auch die Berechtigung von diesem berüchtigten Holzinger-Senat. Ne? Und man hat sozusagen zu 4 Monate schweren Kerker, also Arrest, mit wöchentlich einem Tag Nahrungsentzug verurteilt. Und man hat sozusagen, nachdem der oberste Gerichtshof im Dezember 1989 die Begnadigung abgelehnt hat, hat man dann aber so lange gewartet mit Antritt seiner Arreststrafe, dass er am 1. Mai sicher im Gefängnis ist. Also das war sozusagen, und der Adler hat geschrieben einen Brief an Friedrich Engels, dass er praktisch schon ganz nervös ist, weil er rechnet damit, dass ihn, der Staat sozusagen so einkerkert, dass er eben am 1. Mai nicht dabei sein kann, und das war dann auch so.
Wobei man ja, glaube ich, noch mitbedenken muss, dass gerade der 1. Mai 1890 war ja für die österreichische Arbeiterinnenbewegung ein nahezu perfektes Timing. Irgendwie. Genau 4 Monate vorher hat der Einigungsparteitag der späteren sozialdemokratischen Partei geeinigt, die ja vorher aus mehreren Parteien und Strömungen bestanden hat. Natürlich war das perfekt für eine neue Partei, dass man 4 Monate später worldwide das erste Mal einen Großkampftag ins Leben rufen will. Und auch da schon sieht man ein bisschen Widersprüche zwischen der österreichischen Sozialdemokratie und der internationalen Bewegung, weil in vielen Ländern ist es heute noch so und war damals völlig klar, nein, es ist ein Kampftag. Ja. In ganz, ganz vielen Ländern hat man sich ja den 1. Mai erkämpfen müssen, es ist ja heute noch in vielen Ländern kein Feiertag. In Österreich hat es ja auch 30 Jahre fast gedauert, bis es dann zu einem gesetzlichen Feiertag
war. Ja, 1919, ne?
Genau. Ja. Ja, aber das sind ja fast 30 Jahre, das sind 29 Jahre. Ne?
Ich habe jetzt
nur noch ein bisschen aufgerundet. Ja? Und es gibt halt Länder, wo heute auch der 1. Mai verboten ist, wie die Türkei zum Beispiel, und wo es immer wieder Auseinandersetzungen gibt, also wo der Kampftag durchaus seine Bedeutung hat. Ja? Und dieses Ummodellieren in einen Feiertag hat in Österreich relativ schnell begonnen, womit der Tag natürlich auch ein Stück weit seine Qualität verloren hat. Weil das, was der Werner vorher erzählt hat, von dem Kongress in Paris 1881 war ganz klar, dass das nicht als Feiertag geplant war, sondern als Kampftag für die Anliegen der arbeitenden Menschen.
Ja, ganz so war das, also sie haben das schon als Feiertag auch tituliert.
Ja, die Österreicher.
Und, ja, die Österreicher.
Ja, ja. Das sage ich ja.
Und mit dem 1. Mai 1890, das war natürlich ein großer Erfolg, dass da nicht nur in Österreich, sondern nicht nur in Wien, sondern es sind ja in den Bundesländern und in den Kronländern die Leute auf die Straßen gegangen, um den 1. Mai zu begehen. Das Problem hat sich dann im Jahr darauf und in den folgenden Jahren ergeben, weil natürlich war die Forderung nach dem 8-Stunden-Tag nur aufrecht, genauso wie nach dem Wahlrecht. Aber ihr wisst, wie das ist, wenn einmal das, der Glanz des Neuen vorbei ist, ist es schwierig, dass man die Leute wieder mobilisiert. Und die haben dann wirklich ein paar Jahre ein richtiges Mobilisierungsproblem gehabt. Sie haben die Leute nicht auf die Straßen gebracht. Auch wegen dem Problem, weil die Leute einfach, weil es kein Feiertag war. Also sie haben einen ganz normalen Arbeitstag gehabt. Und wenn der Arbeitgeber dem nicht zugestimmt hat, dass die Leute eben frei haben an dem Tag, dann hat das geheißen, wenn sie nicht zur Arbeit erschienen sind, dass die dann einfach rausgeschmissen worden sind. Die haben ihren Arbeitsplatz verloren.
Und damals hat es ja noch ein Arbeitsbuch gegeben, was man lebenslänglich mitgeschleppt hat.
Und was noch dazu kommt, um das noch abzurunden, ist ja auch das, dass wenn der 1. Mai ein normaler Arbeitstag war und die Leute sind eben zu Demonstrationen gegangen und nachher halt in den Biergarten, dann war das, wenn sie frei gekriegt haben, dann war das ja unbezahlt. Das heißt, die haben einen Tag kein Geld gekriegt. Und das sind alles so Dinge, die haben sie natürlich dann mit der Erklärung des 1. Mai zum Staatsfeiertag 1919 hat sie das dann geändert. Aber ist halt dann zum Feiertag geworden und war, wie du sagst, kein Kampftag mehr. Ne?
Und was halt auch, je weiter die Gegend weg war von Wien, ja, umso brutaler ist auch das österreichische Militär vorgegangen. Zum Beispiel in Olmütz gegen die Bergarbeiter dort ist er mit brachialer Militärgewalt vorgegangen, wie die zum Beispiel beim 1. Mai nicht gearbeitet haben. Ne? Also da hat es ja auch unterschiedliche Strategien der Monarchie und des Militärs sozusagen gegeben, weil eben dort auch sozusagen Sozialdemokratie und Gewerkschaften auch nicht so stark organisiert waren. Ne? Also das waren oft spontane Kundgebungen, die dann brutalst niedergeschlagen worden sind. Ne? Das kommt dazu. Ne?
Der 1. Mai ist ja dann auch, also dass der überhaupt dann einmal frei war, ist, das war dann den Gewerkschaften geschuldet, weil die Gewerkschaften haben begonnen, so ab 1896 so um Kollektivverträge abzuschließen. Und in der zweiten Runde, also wie die Verhandlungen dann nicht mehr prinzipiell darum gegangen sind, dass man einen Kollektivvertrag hat, sondern auch weitere rahmenrechtliche Sachen einfließen lassen konnte, da war das, dass der 1. Mai ein freier Tag ist. Das war ganz eine wichtige Forderung. Und das ist auch in ganz vielen Kollektivverträgen dann bis 1919 drinnen gestanden, dass der 1. Mai freizugeben ist.
Interessant, was du vorher gesagt hast, Werner, irgendwie, dass je weiter weg von Wien, desto stärker war die Repression, weil das hat sich ja in der Geschichte wiederholt irgendwie. Wenn ich jetzt an die Zeit des Austrofaschismus oder überhaupt an die Nazi-Diktatur denke, wo natürlich der 1. Mai zwar unter die Nazis ein Feiertag war, aber der gemeinsame Feiertag nicht, wie es wir aus unserer Perspektive kennen und wollen, irgendwie der Arbeiterinnenklasse, sondern der gemeinsame Feiertag des deutschen Volksstammes irgendwie, hat ja auch keine Gewerkschaft mehr gegeben, sondern es hat eine Einheitsorganisation von Kapital und Arbeit gegeben,
genau.
Wo Versuche am 1. Mai, und es hat durchaus welche gegeben, in Berlin zum Beispiel hat es 1. Mai-Demos gegeben, in Wien hat man das umgangen, indem es die 1. Mai-Spaziergänge gegeben hat.
Aber ja, in der Austrofaschismus, bei den Nazis bin ich mir nicht sicher.
Hat es noch immer Spaziergänge gegeben.
Ja, vor allem, das hat ja alles begonnen unter quasi weltbekannten oder heute noch bekannten Faschisten wie dem Engelbert Dollfuss und dem Benito Mussolini, die den 1. Mai prinzipiell einfach verboten haben. Ja, als Feiertag,
der
als
Dollfuss Tag der Arbeit. Der Dollfuss hat ihn nicht verboten, der Dollfuss hat ihn einverleiben wollen. Mhm. Er hat den Tag der Verfassung draus gemacht.
Ja, also insofern den Tag der Arbeit, diesen Kampftag, den hat es so nicht mehr gegeben.
Genau.
Ja,
genau.
Und, das zeigt ja auch schon sehr, wie das Gedankengut da zu dieser Zeit quasi in eine völlig, meiner Meinung nach, falsche Richtung gewandelt worden ist. Ja. Wenn sich bekannte Austrofaschisten den Feiertag der Arbeit eben einverleiben wollen. Ja. Und
Ja, sie haben ja den Tag der Verfassung, weil er hat am 1. Mai 1934 hat er ja die sogenannte Mai-Verfassung, also die Ständestaat-Verfassung herausgegeben, und da war ja wieder alles von Gott gegeben. Ne?
Ja. Also, das Interessante war ja auch, dass er heuer wieder irgendwie im Jahr 2020 die Reaktion der Polizei, zumindest in Wien, sehr unterschiedlich war. Ja, während in der Innenstadt viele spazieren gegangen sind und dann auch bei ein paar Kundgebungen waren, mit den gebotenen Schutzmaßnahmen natürlich, hat es ja dann diese Fahrraddemo gegeben, wo es dann zu einer ziemlichen Polizeirepression in der Protterallee gekommen ist, irgendwie mit Übergriffen, die zumindest nach dem, was bis jetzt in den Medien bekannt ist, absolut nicht gerechtfertigt waren. Ja.
Aber warum haben die überhaupt angegriffen? Das habe ich überhaupt nicht kapiert.
Naja, es sind halt ein paar Leute mit dem Radl durch die Stadt gefahren irgendwie und dann ja, hat er halt nicht gepasst. Ne?
Na, da muss irgendwas passiert sein, weil sonst marschiert ja nicht so viel Polizei auf.
Nein, es war keine angemeldete Kundgebung. Das ist der einzige Grund, warum so viel Polizei aufmarschiert ist.
Na, angeblich, ich glaube ja den hiesigen Medien mittlerweile nur noch sehr wenig, aber angeblich hat sich diese Demonstration oder diese, was auch immer das war von den Radfahrern, dann aufgelöst und sie haben sich quasi in die ganze Stadt verteilt. Also ich meine, allein an der Wortwahl dieser Artikel merke ich schon, dass da irgendwas nicht ganz, also wie gesagt, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, sollen die sich in der ganzen Stadt verteilt haben und Dutzende Verkehrsregeln gebrochen haben und quasi, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich persönlich vermute, wenn ich diese Meinung darf, dass sich viele daran gestört haben, dass auf, glaube ich, 10 von diesen Fahrrädern antifaschistische Flaggen gehangen sind und ja, insofern sind wir genau bei dem, was du gesagt hast, also anscheinend auch im Jahr 2020 ist man vor Repression da nicht geschützt. Ne?
Weil es schon historisch darum geht und auch für heute nach wie vor gilt, dass ich sage, heute nicht nur am 1. Mai, sondern oder 1. Mai sozusagen der Ausgangspunkt dieser strategischen Überlegung der Arbeiterinnenbewegung, ja. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Straße oder der öffentliche Raum, ja, ist sozusagen, hat was mit Demokratie zu tun und der Zugang des öffentlichen Raums hat was mit Demokratie zu tun. Du hast es auch geschildert, du hast es auch gesagt, sozusagen, bisher sind die Reichen mit den Kutschen gefahren, ja, und dann haben auf einmal die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Prater sozusagen marschiert. Ne, und der öffentliche Raum hat was für mit lebendiger Demokratie zu tun. Ja, und da geht es auch um politische Symbolik. Ja, sozusagen, und die muss auch gesellschaftlich gelebt werden. Ne, also darum hat es also nur mehr Bedeutung, dass man sagt, es geht nicht nur um die Forderung an sich, sondern es geht auch um diese Symbolik, ja, um das Auftreten, zu sehen, dass man eine große Organisation ist. Ne? Und ich sage aber, politische Organisationen gewinnen Rückhalt und spürbaren Rückhalt sozusagen bei öffentlichen Aktionen, also auf der Straße, sozusagen im öffentlichen Raum. Und man wird auch sozusagen wahrgenommen und man kommt auch in die Medien. Ja? Also heute natürlich anders wie 1890.
Ja, aber 1890 hat es keine Zeitung gegeben, die nicht darüber berichtet
genau,
hat.
Also, genau.
Ja. Ja. Und heute probieren sie uns zum Klarschreiben und wir müssen es selber übers Internet machen.
Aber heute haben wir die Möglichkeit.
Ja, wir haben die Möglichkeit. Aber das Spannende, öffentlicher Raum, Straße, wem gehört die Straße, ist ja bis heute, ist ja seit über 100 Jahren einer, glaube ich, der beliebtesten Demosprüche in der Arbeiterinnenbewegung, ist ja dann von Bert Brecht da in einem Lied verarbeitet worden. Wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt, genau. Unser. Also da geht es auch tatsächlich um den permanenten Machtkampf zwischen Arbeit und Kapital, der damit mit Demos, der mit solchen Sprüchen zum Ausdruck gebracht wird. Wem gehört eigentlich die Welt? Eich paar Prozent oder paar Promille in Wirklichkeit, die ihr super reich sind und uns deswegen kontrollieren könnt, so wie wir es vorher schon gehört haben, dass ja eigentlich Politik und Wirtschaft nicht trennbar sind, was auf diesem Kongress 1889 völlig klar war, wo heute alle so tun, wie wenn es völlig unabhängige Dinge voneinander wären. Bis hin eben zu der Frage irgendwie, ja, wer kontrolliert diese Welt tatsächlich irgendwie, weil die tatsächliche Macht haben natürlich wir arbeitenden Menschen. Wenn von uns keiner einen Finger rührt, dann können die paar Kapitalisten tun, was wollen. Ich darf es einmal gern selber sehen. Wenn sie in der Werkshalle stehen oder in einem Krankenhaus hackeln oder mit ungenügender Schutzausrüstung auf einer Intensivstation arbeiten, dann möchte die Kapitalisten einmal sehen. Da hat gar nichts mehr rennen in der Welt.
Ja, nicht nur das, sondern wenn man sich anschaut, ich meine, jetzt, du hast einige Berufsgruppen jetzt angesprochen, eben die sogenannten oder heute sogenannten Systemerhalter in Krankenhäusern und in den öffentlichen Betrieben. Aber ich tät mir dieses sogenannte 1% gerne mal anschauen. Es gibt in so vielen Ländern dieser Welt noch Leute, die bis zu 15, 20 Stunden unter Tage arbeiten. Ja. Unter bestialischen Bedingungen, ja, wo diese ganze, wie man es bei uns nennt, erste Welt noch gar nicht irgendwie Lichtblicke gesehen hat. Ja. Und das würde ich gerne mal sehen, ja, weil so bei uns sagt man ja, der große Konsens ist, uns geht es ja gut eigentlich. Ja. Deswegen sind auch viele nicht bereit, auch unter anderem auf die Straße zu gehen, unter anderem was dagegen zu tun. Ja. Aber wenn ich mir eben Länder anschaue, wo es, wie gesagt, noch üblich ist, in den Minen zu arbeiten, ja, und wo auch noch regelmäßig aufgrund von mangelnden Sicherheitsvorkehrungen Unfälle passieren, ja, wo dann Dutzende Minenarbeiter eingeschlossen sind, weiß ich nicht, wie viele Meter unter Tage. Und im Endeffekt dafür aber niemand verantwortlich gemacht wird, ja, weil das ist das Schlimmste. Ich meine, es ist mir jetzt leider der Name entfallen, aber da gibt es ein ganz bekanntes Minenunglück in Chile, wo auch Dutzende Bergarbeiter wochenlang gefangen waren, wobei, glaube ich, nur eine Handvoll noch rausgekommen ist im Endeffekt. Und der Minenbesitzer, also quasi der, dem das Ganze gehört hat und auf dem also das Ganze gewachsen ist, auf dessen Mist das Ganze gewachsen ist, nicht verurteilt worden ist dafür. Im Gegenteil, aus seiner Großzügigkeit, und das ist meiner Meinung nach die größte Frechheit an dem Ganzen, hat er für die Überlebenden und die Familie der Überlebenden ein Abendessen spendiert. Ja. Und das ist halt so, man mag es nicht glauben und es wollen viele nicht sehen oder wissen vielleicht auch viele gar nicht, aber so läuft die Welt immer noch.
Aber das ist halt, glaube ich, genau der Punkt, warum der 1. Mai als Kampftag der arbeitenden Menschen bis heute nichts von seiner Bedeutung verloren hat, weil es einfach in großen Teilen der Welt noch immer so rennt, wie es in Österreich 1889, 1890 oder vielleicht bis 1918 gerannt ist. Und gerade wenn wir jetzt wieder schauen, dass einfach arbeitende Menschen nur was wert sind, solange man Profit machen kann, was man derzeit sieht im Zuge der Covid-19-Pandemie und dieser immensen Anzahl von Arbeitslosen und Kollegen und Kolleginnen in Kurzarbeit, wenn man diese Zahlen zusammenrechnet, irgendwie, dann kommt man auf 1,8 Millionen Leute. Das ist fast nicht ganz, es ist sehr grob gerechnet, nicht ganz die Hälfte irgendwie der Menschen, die in Österreich überhaupt Lohnarbeit machen. Das sind knapp über 4 Millionen irgendwie. Insofern würde ich auf keinen Fall unterschreiben, dass es uns gut geht. Es geht uns vielleicht besser wie in anderen Gegenden der Welt oder noch klarer formuliert, es geht uns weniger schlecht. Richtig. Und das ist der Grund, warum wir am 1. Mai noch immer kämpfen müssen und warum der 1. Mai eine ganz wesentliche Bedeutung auch hat für das Thema internationale Solidarität. Das ist unsere Aufgabe, uns an dem Tag auch mit den Kollegen und Kolleginnen, egal wo auf der Welt, zu solidarisieren, für sie einzutreten, die diese Rechte noch nicht so haben, zu demonstrieren und denen es noch viel beschissener
geht. Und die das gar nicht kennen, das ist ja der Punkt bei dem Ganzen.
Ja, das ist, was natürlich schon auch noch eine Rolle spielt, ist sozusagen, es hat schon vor allem nach 1945 politische Strategieveränderung gegeben in Österreich, auch der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften. Ne? Also ich sage ja immer, politische und soziale Umwälzungen erfordern persönliches und sichtbares Engagement. Sonst passiert es nicht. Ob das jetzt bei uns oder woanders ist, ist ganz egal. Aber was ist passiert? Ja? Man hat sozusagen aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, Österreich war kaputt, war zerbombt, war sozusagen wirtschaftlich bis am Boden gelegen. Ja? Man hat dann gesagt, wir regeln für euch. Also die Sozialdemokratie oder bis in die, also plakatiert ja heute, wir regeln für euch. Ja?
Sagen aber auch die Gewerkschaften, sagen die ganz viele Betriebsräte.
Wir regeln, wir schließen für euch.
Die macht es für die.
Ja, genau.
Nicht wir machen es miteinander.
Und eigentlich müsste man sagen, um diesen Überlegungen, also da man sagt, politisches Engagement ist notwendig, müsste der heißen, ich mache das mit dir.
Und wir machen es miteinander.
Oder wir
dieses ich mit dir schafft schon wieder
hierarchisiert
von der Sprache.
Genau, her. Aber es braucht dann aber andere Spielregeln. Ne? Das gemeinsame Miteinander-Tuns. Ne? Und das haben wir, würde ich sagen, verlernt ich sage mal, vorsichtig verlierend.
Wo sicher die Sozialpartnerschaft ganz eine entscheidende Rolle gespielt hat. Aber vielleicht schauen wir noch mal ein bisschen in die Geschichte des 1. Mai nach 1945.
Ja, also nach 45, am 1. Mai 1945, also Wien war ist ja gerade also befreit worden und so weiter. Und
aber der Krieg war noch nicht offiziell Krieg, aus,
nein, das war also
genau eine Woche später.
Aber der, also die, es war schon gegründet, war schon die, die ÖVP, die SPÖ, der Österreichische Gewerkschaftsbund, und mit 27. April haben wir ja eine Regierung gehabt, zumindest im östlichen Teil.
Eine provisorische. Eine
provisorische Krieg, ja. Hast du natürlich recht. Und da ist was passiert, was nie wieder passiert ist und was vorher noch nie passiert ist am 1. Mai, nämlich, dass die SPÖ und die KPÖ gemeinsam am 1. Mai aufmarschiert sind. Und es war verboten, dass die Demonstrierenden halt ihre Kretzel verlassen sozusagen. Und also hat es halt so in einzelnen Straßenzügen und so weiter, sind sie halt mit ihren Tafeln rumgezogen. Aber sie haben diesen Tag und die Straße, also sie haben Raum und Zeit sofort zurückerobert. Und dann sind sie, also ein Teil davon, ist dann auf den Fußballplatz gezogen und hat gesehen, wie Rapid gegen eine sowjetische Auswahl gespielt hat und 9-5 gewonnen hat. Und das haben dann einige genommen als gutes Zeichen, dass Österreich das wieder alles überleben wird und der Aufbau wieder funktionieren wird. Und dann, ja, dann kann man anhand vom, wenn man sich die anschaut, die Forderungen oder die Slogans, die sie gehabt haben, von 1946 aufwärts bis 2020, dann kannst du richtig die Zeitgeschichte ein bisschen nachvollziehen. Also zuerst, also noch direkt nach dem Krieg, da war halt Wiederaufbau und Arbeit und Wohnungsnot und Brot. Staatsvertrag. Genau, also so Ding ganz unter Anführungszeichen Basics. Ne? Und je besser, dass es den Österreicher und Österreicherinnen gegangen ist, umso weniger Leute sind zum 1. Mai gegangen. Und es ist immer mehr Folklore geworden. Also das war halt irgendwie so, da geht man halt hin, ja, und dann hört man halt irgendjemanden reden und dann geht man wieder und dann trinkt man Bier. Oder ist der Würstel oder sonst irgendwas. Und immer dann, je härter das die Zeiten geworden sind, umso mehr Leute sind dann wieder zu den 1. Mai-Feierlichkeiten gegangen. Also zum Beispiel verstaatlichten Krise sind wieder viel, viel mehr Leute, weil jetzt waren sie plötzlich betroffen, wieder zu diesen zu den 1. Mai-Feierlichkeiten gegangen. Und wir wissen ja 2018, wie dieser 12-Stunden-Tag unter Schwarz-Blau angekündigt damals noch war, da waren ja plötzlich in Wien wieder nicht 35.000 Leute am 1. Mai, sondern 100.000.
Es sind jedes Jahr 100.000.
Nein,
sind
es nicht. Sind jedes Mal
100.000. Steht in der Zeit.
Ja. Aber was man natürlich nicht, wenn ich jetzt das kurz noch fertig ausführen darf, ist, was die SPÖ natürlich immer getan hat, 1. Mai war natürlich auch immer Wahlkampf. Ja, weil es waren oft Nationalratswahlen direkt danach oder Wahlen des Bundespräsidenten direkt danach. Und da haben sie manchmal schon sehr tief in die Trickkiste gegriffen. Also wenn man sich das so, teilweise kann man sich das auf der österreichischen Mediathek nachhören, was sie da so von sich gegeben hat. Und
weil ich, habe den, ich bin ja in einer kleinen Landgemeinde aufgewachsen, ja? Ich habe das am 1. Mai sozusagen dort nicht erlebt. Nein, da war noch frei. Meinen ersten richtig großen 1. Mai habe ich in Hamburg erlebt. 1978 war ich mit einer Studienreise der Gewerkschaftsjugend in Hamburg und sind am 1. Mai mit der eigenen Transparent mitgegangen. Und dort veranstalten das ja nicht die Sozialdemokratie, sondern die Gewerkschaften, also der Deutsche Gewerkschaftsbund. Es war eine Riesendemonstration und wir waren total begeistert. Also ich war total begeistert, weil nicht so viel, sozusagen so viele Menschen auf einen Haufen gesehen, wo es um Arbeiterinnenanliegen gegangen ist. Und dann in Linz, weil ich dann nach Linz gezogen bin, habe ich das dann dort auch erlebt. Ne? Und was dann wirklich spezifisch war im Vergleich zu diesem Erlebnis in Hamburg, in Linz hat es dann auch sozusagen die städtischen Betriebe oder bestimmte Betriebe sind, oder die Föst, sind sozusagen in der Arbeitsmontur da mitgegangen. Ne? Also,
so wie die Straßenbahner in Wien.
Genau, ja, das habe ich erst genau. Nachher in Wien gesehen. Ne? Aber, und das hat mich dann total fasziniert. Also sozusagen so fast uniformierte Strukturen und das sagt natürlich auch schon was aus, wie österreichische Sozialdemokratie und Gewerkschaften funktionieren. Ne? Also sehr, sehr strukturiert, sehr ein bisschen hierarchisch, ein bisschen patriarchalisch.
Also oben auf der Bühne, ja. Unten das Publikum.
Genau.
Also es gibt schon Dinge, die man durchaus auch ein bisschen anders anschauen kann.
Wobei das halt dieses Jahr das erste Mal nicht so war am Rathausplatz, wie wir wissen. Oben auf der Bühne, unten auf der Straße sozusagen.
Ja, wir haben echt keine Bühne aufgebaut. Das ist total spannend, was du sagst, Werner. Ich habe nämlich auch meinen ersten proletarischen 1. Mai, so jetzt, auch nicht in Österreich erlebt. Ja, ich bin ja in Kaufhausen, in Salzburg in die Schule gegangen, wo einer der drei größten Orte in Salzburg irgendwie, also inklusive Stadt Salzburg. Aber wir waren in der 7. Klasse auf Frankreich-Austausch mit der Schule, war ich 18. Und der letzte Tag unseres Frankreich-Austauschs war der 1. Mai. Wir waren auf Frankreich-Austausch in Le Havre in der Normandie und sind am 1. Mai mit Nachtzug von Paris über die Schweiz zurückgefahren. Das heißt, wir haben einen Tag in Paris gehabt. Ausgang quasi. Ja. Und dort mitten in Paris zu sitzen und diese Massen, diese roten Massen zu sehen, war ein unbeschreibliches Erlebnis. Ja, das war der erste. Und da war ich war gar nicht, sondern es war eher Zufall, dass ich dort reingekommen bin. Ja, was die irgendwie so in. Man, Salzburg war zwar immer rot, aber wirklich politisch rot ist es nicht, ja, wenn es immer Eisenbahnerstadt war. Aber der 1. Mai war einfach kein Thema in meinem Kopf, ja, und auch in der Familie kein Thema irgendwie, sondern es war ein emotionales Erlebnis, ja, und kein politisch bewusstes Erlebnis. Mich hat nur, weil du das vorher gesagt hast, Malis, der 1. Mai 1945, wo die Arbeiter und Arbeiterinnen gemeinsam marschiert sind. Es ist eigentlich der Kampftag der Arbeiter und der Arbeiterinnen, nicht einer bestimmten Partei. Das ist,
aber das es ist immer, in Österreich war das schon immer getrennt. Ja,
das, ist verloren gegangen und das gibt es ja bis heute irgendwie. Es gibt ja in Wien meistens drei Demos. Zuerst geht die SPÖ, dann geht die KPÖ und dann kommt die sogenannte internationalistische 1. Mai-Demo. Ja. Und später am Tag dann noch mehrere. Mayday und so weiter und so fort. Es hat nur einmal einen umkämpften 1. Mai gegeben, nämlich im 68er Jahr. Jetzt sagt man zwar immer gern, Deutschland brennt, Österreich peint, das stimmt auch manchmal politisch, dass wir ein bisschen hinten nach sind. In Bezug auf die ideologische Ausrichtung innerhalb der Sozialdemokratie hat es im 68er Jahr nicht gestimmt. Da hat der SDS, also die sozialdemokratischen Studierenden in Deutschland, irgendwie haben bis ins 69er Jahr gebraucht, bis der Kampf innerhalb der Partei um eine neue politische Ausrichtung losgegangen ist. Am 1. Mai 68 war es in Wien so, dass der damalige Bürgermeister, Marek vom Namen her, die sozialistische Jugend, weil sie so radikal war, von der Polizei vom 1. Mai vom Rathausplatz entfernen lassen hat. Ja, also die Partei, und die SJ war ja damals nur die Parteijugend, was sie ja dann später. Einer der Gründe, warum es heute nicht mehr ist, war dieser Mai im Jahre 68, der 1. Mai im Jahre 68, dass wirklich, ich weiß nicht, ob ein Parteivorsitzender auch war, der Marek in Wien, das kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall der Bürgermeister und dementsprechend einer auf jeden Fall der wichtigsten Sozialdemokraten, den es gibt in der Stadt, hat die eigene Parteijungen von der Polizei wegprügeln lassen, irgendwie zum Teil, die nicht freiwillig gegangen sind. Ja, weil sie halt irgendwie seiner Meinung nach zu links und zu radikal waren. Also der 1. Mai war durchaus auch in der Sozialdemokratie immer wieder umstritten und vergessen wir nicht, dass es noch einmal einen umkämpften 1. Mai gegeben hat, nämlich der 1. Mai, der dann zum Rücktritt von Werner Faymann
2016.
Als Parteivorsitzender geführt hat, wo einfach innerhalb der Partei weite Teile der Basis eine Botschaft senden wollen, Werner, es reicht.
Das, es reicht das einfach. Das war Mai, 1. Mai.
Wirklich?
Ja, das war das erste Mal, dass ich bei der 1. Mai-Feier war.
Unglaublich, ja, unglaublich. Jetzt fehlt uns noch dein 1. Mai.
Ja, mein 1. Mai war, also ich kann mich natürlich nicht daran erinnern, aber mein 1. Mai war der 1. Mai 1992, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Und ja, also das mir wurde... Also aufgrund meiner familiären Vergangenheit wurde ich da schon im Kinderwagen und quasi in den Windeln mitgenommen am 1. Mai. Und die ersten Jahre, in denen ich das mitbekommen habe, was da quasi passiert an diesem besonderen Tag, das war dann natürlich also sehr augenöffnend. Also ich würde sagen, um die 2000er-Wende, vielleicht etwas später, dass man dann wirklich auch ideologisch und sinnhaftig merkt, was da passiert. Ist natürlich der 1. Mai irrsinnig etwas Pompöses, sage ich jetzt einmal. Ja. Es sind irrsinnig viele Leute, so wie du gesagt hast, im Prinzip alle für dieselbe Sache auf der Straße, nämlich dass wir in der heutigen Zeit arbeiten, also dass man das auch einmal erwähnt, arbeiten dürfen zu guten Bedingungen oder zu akzeptablen Bedingungen und dass das eben nicht Selbstverständliches ist. Ja. Und so war ich jetzt, also ich bin jetzt 28 Jahre alt und so war ich auch 28 Jahre am 1. Mai und ich habe, solange es mir gesundheitlich gut geht und solange es auch also solange das funktioniert, werde ich auch ganz sicher immer am 1. Mai sein.
Wenn das nicht mehr geht, dann bin ich wahrscheinlich viel zu alt dafür und kann da dann meinen bis dahin fertiggestellten Demo-Rollator überlassen. Dass du noch 25 Jahre länger brauchst, die 25 Jahre, die zwischen uns liegen. Demo-Rollator. Na sicher, so James Bond-artig irgendwie, wo der Rollator mit allem ausgerüstet ist, was man halt für eine gescheite Demo braucht. Ja. Ist nicht so ausgefeilt, aber es gibt einen Genossen in der Donaustadt, den ich sehr gern mag, der nicht mehr so gut bei Fuß ist und seit Jahren auf ganz vielen Demos, auch auf antifaschistischen Demos, wo es heikler werden könnte, einfach mit dem Rollator dabei ist irgendwie, und dass er sich im Fall hinsetzen kann, wo er was zum Trinken drin hat, wenn er schwindelig wird und so weiter und so fort. Ja, genau.
Aber das sieht man ja auch.
Jetzt weiß ich, was ich da zum 80er schenke.
Aber das sieht man ja auch heute noch am 1. Mai. Also wenn man den 1. Mai begeht quasi, was in meinem Fall dreimal hin und her ist, weil ich mit drei verschiedenen Fraktionen gehe, dann sieht man überall Leute, ja, auch Leute im Rollstuhl, die wirklich sichtlich körperlich nicht mehr gut beieinander sind. Ja. Und auch die wissen um der Bedeutung dieses Tages und dass es wichtig ist, sich gerade an diesem Tag zu zeigen, stark, gemeinsam, in großer Zahl, bestmöglich. Und ja, also da gebe ich dir mit deiner Rollator-Theorie absolut recht und ich werde den gerne dankend annehmen, wenn ich einmal in der Sache...
Dann mache ich das Demo-Rollator an Wendy.
Genau. Das Problem ist ja, dass mein Sohn älter ist wie du.
Ja, du sagst das. Also ich glaube, es geht auch um die Symbolik. Ne? Also ich glaube, dass Arbeiterinnenbewegung schon was mit Symbolik auch zu tun hat. Und so banal das klingt, das 1. Mai-Abzeichen wäre auch ein Symbol, miteinander ins Gespräch zu kommen. In dem Augenblick, wo es gibt oder schenkt oder was auch immer, kann man über den 1. Mai reden. Ne?
Also, wie die roten Nelken, die in Wien auch Symbolik sind. Also genau. Die ja sehr viele ältere Genossinnen, die sonst nicht mehr so viel beitragen können, aber die Wochen vor dem 1. Mai anfangen aus Papier.
Und die Faust ist halt, weil wir diskutieren, ist halt unter anderem ein Symbol dieser Kampf, dieses Kampfes, das er nach wie vor ist. Ne? Da brauchen wir jetzt noch genau schauen, ne? Was passiert nach dieser Corona-Krise. Wer soll die Kosten der Staatsverschuldung wieder tragen. Es wird ein Kampf werden zwischen einer konservativen Regierung und der Arbeiterinnenbewegung.
Ja, ich finde ja eigentlich, dass wir den 1. Mai als Auftakt für diesen Kampf hätten verwenden sollen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es total schade, dass man sich dazu entschlossen hat, die 1. Mai-Kundgebung abzusagen. Dass man sie nicht in der gleichen Form hätte abhalten können, wie in sonstigen Jahren, mit Zehntausenden. Das wäre aus gesundheitlichen Gründen nicht seriös gewesen, aber ich konnte mir durchaus vorstellen, dass man sagt, okay, man macht halt, wie es das du zum Beispiel erzählt hast, vom 45er Jahr mit dem möglichen mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand und den erforderlichen Schutzmechanismen in alle 23 Bezirke irgendwas auf einem möglichst großen Platz, wo möglichst viel Abstand man machen kann. Es war ja auch zum Beispiel bei dieser Kundgebung vor dem Rathausplatz, das finde ich, das haben die Organisatoren total leimend gemacht, dass sie mit Kreiden quasi ein Schachbrettmuster auf den Boden gezeichnet haben und dadurch sichergestellt war, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die derzeit gebotenen Abstandsregeln einhalten. Das hätte man in jedem Bezirk machen können und dann kommen halt aus jedem Bezirk 10 oder 20 oder 30 Leute. Das müsste man sich ausrechnen, was sie dann seriöserweise noch am Rathausplatz ausgeht, quasi in Stellvertretung und sagen, naja, wir 10 stehen halt jetzt für jeweils 100 andere da, die im Bezirk stehen und aus Gründen der Covid-19-Pandemie heuer nicht da sein können. Ja, aber es hätte, glaube ich, andere und bessere Möglichkeiten gegeben, als das in den virtuellen Raum zu verlagern, die trotzdem auf die erforderlichen Schutzmaßnahmen Rücksicht genommen
hätten. Also da vermisse ich ja die Kreativität sozusagen in der Wiener SPÖ oder halt bei den Verantwortlichen der Wiener SPÖ, weil man hätte aus jeder Sektion hätten sie 20 Leute oder 30 Kollegen, Kolleginnen, ne, hätten sagen, wir tragen 3 Transparente mit den uns wichtigsten politischen Forderungen in dieser Zeit, notwendiger denn je sind, ne, und wir überlassen die Straße nicht den anderen. Ne? Also sozusagen, wir nutzen sozusagen den Ring und die Straße genau für unsere politische Kundgebung. Ja? Für das, was wir stehen. Ne?
Ja, aber es ist, also ich gebe dir da vollkommen recht, aber es ist ja auch so, dass teilweise für, wie es der Axel schon erwähnt hat, am Anfang sich einige doch eingefunden haben zu einem, sage ich jetzt einmal, ich will es nicht Mai-Aufmarsch nennen, aber zumindest Mai-Spaziergang Richtung Rathausplatz, ja. Und dass selbst für diese Idee aus der eigenen Partei, aus den eigenen Reihen sehr viele Meldungen gekommen sind, auch von teils, will jetzt nicht sagen allerhöchster offizieller Seite, aber schon auch von offizieller Seite Warnungen gekommen sind, ja, dass man das bitte nicht tun soll. Und wie sehe denn das aus, wenn wir das tun, wenn wir den 1. Mai so begehen? Ja. Und das halte ich einfach für ein absolut falsches Zeichen und auch für den Beweis, was heutzutage falsch läuft. Ja. Also es ist, wenn ich mir das anschaue, wenn wir jetzt die Geschichte Revue passieren lassen. Ja. Früher sind die Leute demonstrieren gegangen oder für ihre Rechte auf die Straße gegangen und haben Angst haben müssen, erschossen zu werden, haben Angst haben müssen, eingesperrt zu werden, wie wir gehört haben, zum Tode verurteilt zu werden. Ja. Und heute, und ich glaube nicht, dass die Leute Angst haben, sich anzustecken auf der Straße. Das glaube ich beim besten Willen nicht.
Das ist der unwahrscheinlichste Corona, Ort,
genau,
wo man sie ansteckt.
Auch in dieser Corona-Krise nicht. Ich glaube, dass die Leute Angst haben davor, ich sage es jetzt ganz banal, Strafen zu kassieren. Ja? Dass die Leute Angst haben davor, auch hier, sage ich jetzt, am Arbeitsplatz dann diffamiert zu werden. Ja? Wenn man da öffentlich sagt, in dieser Krise, wo wir alle aufpassen müssen und alle Leute schützen und was auch immer, ich dann zugebe, ich war am 1. Mai und ich kann es auch jetzt hier sagen, ich war am 1. Mai und ich habe für mich meine persönlichen Schutzmaßnahmen getroffen und ich würde und werde das auch ganz sicher so wieder machen. Aber wie gesagt, das ist genau das, was meiner Meinung nach falsch läuft momentan.
Das muss ich auch nicht verklären, die Geschichte wird da manchmal sozusagen verklärt. Ne? In der Sozialdemokratie waren nicht immer alle, da hat es auch immer unterschiedliche Strömungen.
Das mag schon sein, ja.
Zwischen aber links und rechts von mir aus, wenn man so sagen will.
Hindus und Renner
zum Beispiel.
Natürlich, ja,
keine Frage. Oder in der Zeit Viktor Adler war eher in Wirklichkeit ja Vertreter des rechten Flügels, ja, innerhalb der Sozialdemokratie. Also Adler, Bernersdorfer, Ellenbogen, ja, was du wüsst. Sein Sohn, der Friedrich Adler, die Schlesinger, Otto Bauer auch, hat sie eher sozusagen zum linken Flügel, wobei beim Bauer...
Links in Worten, rechts in
Taten. Ja, genau.
Ja, also, aber zum Beispiel... In den Fragen der Kriegskredite, was den Ersten Weltkrieg anbelangt, hat es ja breite unterschiedliche Meinungen. Gehen wir auch innerhalb der Sozialdemokratie, das ist natürlich heute genauso.
Aber das muss ja sein, du musst ja viele Meinungen zulassen,
genau,
dürfen.
Damit wollte ich,
du musst ja zulassen, weil du kannst, sonst bist du ja Diktator.
Damit wollte ich nicht sagen, dass es nicht unterschiedliche Meinungen immer schon auch innerhalb der Partei oder innerhalb einer Ideologie oder Bewegung gegeben hat. Damit wollte ich sagen und darauf ansprechen, was heute falsch läuft, ist, dass nicht aufgrund von politischen Zweigen gegeneinander geredet wird, sondern dass eben von offiziellen Stellen gesagt wird, wie schaut das aus in der Öffentlichkeit? Wie stehen wir dann da? Und eines muss man ganz, ganz klar klarstellen, wir stehen natürlich nicht mehr so da wie in den letzten Jahrzehnten. Ja, die SPÖ steht nicht mehr so gut da, wie es in den letzten Jahrzehnten war.
Ja, aber einer der Gründe dafür ist genau diese Feigheit.
Genau.
Also das ist jetzt drin. Genau. Wenn ich jetzt irgendwie seit das Ergebnis der Mitgliederbefragung wieder höre, irgendwie so, jetzt sind alle Diskussionen beendet irgendwie und abgeschlossen für immer und ewig quasi, dann denke ich mir, erstens, Geschichte geht weiter, manche Themen wird man weiter diskutieren müssen und gerade diese Einigkeit, die da immer beschworen wird, die ist die Einigkeit in der Aktion, weil du kannst den Menschen sowieso ihre Meinung nicht wegnehmen. Ich rede von der Einigkeit in der Aktion und beim nach außen auftreten. Die kann man viel leichter herstellen, wenn man zuerst diese Fragen demokratisch intern ausdiskutiert. Und das haben wir verlernt irgendwie. Und genauso ist nicht über den 1. Mai diskutiert worden. Also ich habe von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen im Gesundheitsbereich, aber auch in Fabriken, also gerade eher von Leuten, die sehr eng mit anderen Menschen zusammenarbeiten müssen, gehört, was seid ihr für feige Arschlöcher? Ich muss jeden Tag meine Gesundheit am Arbeitsplatz riskieren und ihr seid zu feig draußen, wo es viel sicherer ist, irgendwie mit viel mehr Abstand, wie ich am Arbeitsplatz haben kann, zu demonstrieren für uns. Ja? Also und ganz ehrlich, mein Bezugspunkt und das, von wem ich mich lieber beurteilen lasse, politisch, ob ich was richtig oder falsch mache, sind die Leute in die Betriebe, die hakeln, als die Parteispitzen irgendwie. Richtig. Das ist für mich viel mehr ein Referenzpunkt.
Genau.
Es gibt ja auch Fotos und Videos von denen von uns, die am 1. Mai dabei waren, und die sind nicht schlecht angekommen irgendwie. Und auch bei ganz vielen Menschen, das sieht man ja an die Likes und so, die sonst sehr treu der Parteispitze gegenüber sind oder auch totale Pamela Rendi-Wagner-Fans. Ich will jetzt gar keine Diskussion über die Parteivorsitzende anziehen, sondern einfach Leute, die sonst überhaupt nicht so kritisch sind irgendwie, aber die haben das super gefunden irgendwie, weil das waren auch ganz viele ältere Leute teilweise, die einfach auch diese Geschichte noch kennen, dass wir uns den 1. Mai nicht einmal von den Nazis wegnehmen lassen haben, wo es wirklich so wie am Anfang, dann ein paar Jahrzehnte später wieder Gefahr für Leib und Leben, im wahrsten Sinn des Wortes, bedeutet hat. Weil wenn sie die am 1. Mai kassiert haben, dann wirst du relativ schnell in einem KZ gewesen sein.
Was du da sagst, ist ja in Wirklichkeit sozusagen die Auseinandersetzung innerhalb unserer Organisation zwischen Bürokratie und Bewegung. Und ich sage halt, meine Aufgabe oder die Aufgabe, wie wir da zu viert am Tisch sitzen, davon bin ich überzeugt, ist, wir befeuern die Bewegung. Ja? Und schauen auch, dass wir mit unseren Aktivitäten da ein Stück Aktion einkriegen. Ja? Es wird immer eine Bürokratie geben, die da immer ihre Ängste äußert, die sozusagen da das nicht unter Kontrolle haben, das unter Kontrolle haben will und das nicht kann. Ne? Aber das sollte uns eigentlich nicht aufhalten. Ne?
Die Frage in dem Fall, die sich mir stellt, oder meiner Meinung nach der wichtige Punkt bei dem Ganzen ist leidet die Bewegung unter der Bürokratie? Und das darf das darf nicht sein, meiner Meinung nach.
Ich glaube ja tatsächlich, dass die Bürokratie eigentlich die Bewegung obdacht hat. Und seit die Arbeiterinnenbewegung oder die Sozialdemokratie, die Gewerkschaftsbewegung, keine Bewegung mehr ist, geht es auch in Bach runter, ja? Weil, was ja ein ganz wesentlicher Aspekt, neben denen, die der Werner erwähnt hat, von Demonstrationen, von öffentlichen Auftritten, ich sage es jetzt einmal abstrakter, ist natürlich neben dem Aspekt zu zeigen, wem gehört diese Welt in Wirklichkeit, ist ein emotionaler Aspekt. Menschen überzeugt man politisch nicht nur durch die besten und rationalsten Argumente, sondern du musst dann die Herzen der Menschen ansprechen. Du musst Herz und Hirn ansprechen, so ja, wie immer irgendwie. Ja. Eins von beiden reicht nicht irgendwie. Nur Hirnwichser irgendwie reichen genauso wenig irgendwie wie Leute, die nur aus Emotion politisch aktiv sind, weil dann neigt man oft zu Überreaktionen und so manche Sachen, die auch vielleicht ich in meiner Jugend gemacht habe, was super war und ich total leibend gefunden habe und auch Teil von meiner politischen Sozialisation war. Aber Demonstrationen, öffentliche Aufmärsche, dieses Gefühl des Gemeinsamen, des kollektiven Aktivseins, dieser Funke, der da überspringt, die gemeinsame Emotion beim Schreien von Sprechchören oder beim gemeinsamen Singen ist was das Herz von Menschen 100-mal mehr erreichen kann wie alles andere. Und deswegen spielt Bewegung eine ganz wesentliche Rolle, wenn man politisch wirklich was erreichen will. Das haben wir leider verlernt irgendwie. Wir als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik probieren mit unseren sehr begrenzten Möglichkeiten, das ein Stück weit wieder in die Partei und in die Gewerkschaften reinzutragen. Ich glaube, dass das wesentlich ist, weil wir uns an vielen Großdemonstrationen und so weiter beteiligen. Es war keine Großdemonstration am 1. Mai, da waren wir an viel größeren Demos beteiligt in den letzten zwei Jahren. Zum Beispiel zur Angelobung von Schwarz-Blau 1 oder ein Jahr Schwarz-Blau 1, Antifa-Demos und so weiter. Aber das ist eher ein guter Übergang zu der Frage, was soll der 1. Mai in Zukunft sein? Ein paar Minuten haben wir noch. Habt ihr Vorstellungen, Wünsche, Fantasien?
Ich stehe da voll bei dir. Also, ich bin ja Archivarin vom Beruf, ne? Und ich archiviere ja. Und ich archiviere so viele Ideen mit, so viele gute Ideen, die irgendjemand irgendwann einmal gehabt hat. Und in einem geheimen Geheimordner sammle ich diese Ideen alle. Und irgendwann einmal, wenn es dann so weit ist, wie es dann aussetzen. Was wir verlernt haben, ist, ich glaube, dass wir ganz eine dünne Schicht nur mehr haben von Menschen, die tatsächlich von ihrer Arbeit leben können, Weil das hat ja jetzt diese Corona-Krise ganz klar gemacht, welche Gruppen keine Vertretung haben, wie eben freie Dienstnehmer, Nehmerinnen, die kleinen Selbstständigen und so weiter und so fort. Weil da können sie nochmal 100 Mal Härtefonds schreien, mit 500 Euro kommst einfach nicht drüber, geht nicht. Ja? Wir haben gesehen, dass das unheimlich viele Leute sind, aber die haben alle kein Lobby. Und diese Leute sind aber auch nie, um die hat sich auch nie wer gekümmert. Also hat sich auch die Gewerkschaft nie gekümmert um die. Und wir müssen als Bewegung der Arbeitnehmerinnen und der arbeitenden Menschen, müssen wir, glaube ich, weggehen von diesem klaren, ja, ich bin dort angestellt oder ich bin dort beschäftigt für so und so viele Stunden und da kriege ich so und so viel Geld dafür. Sondern wir müssen alle mitnehmen, die für ihre Arbeit, also die für ihr Leben arbeiten müssen, damit sie leben können. Und die Leute muss man wieder erwischen, die muss man erreichen. Wenn man sich das anschaut bei der Demonstration im Juli 2018 gegen den 12-Stunden-Tag, da waren alle dabei. Alles war da dabei. Da waren die Yuppies dabei mit ihren Kinderwegen, die mehr kosten, als sie in einem Jahr verdienen. Und auf der anderen Seite waren die Verkäufer vom Augustin, die kenne ich alle von der Rheinbretzdorfer Straße, waren genauso dabei. Es waren Juristen, Juristinnen dabei, die direkt aus dem Büro gekommen sind. Und alles, es war einfach viele, viele Menschen, die gemeinsam ein Ziel gehabt haben, diese Abschaffung. Also, dass das überhaupt nie passiert, der 12-Stunden-Tag. Und dann, anstatt dass man hergegangen ist und diese Bewegung genommen hat, sind alle auf Urlaub gegangen.
Ich meine, du hast total einen wichtigen Punkt angesprochen. Oft kommt mir vor, dass sich die SPÖ schämt, das zu sagen, was sie eigentlich ist, eine Arbeiterinnenpartei. Ja? Weil alle möglichen komischen Definitionen kommen irgendwie. Arbeitnehmer, das eigentlich die Realität verkehrt, weil der Chef nimmt meine Arbeit und ich gebe meine Arbeit.
Genau, ist ja komplett
und verkehrt. Und was heißt denn Arbeiterinnenklasse irgendwie? Ich bin auch angestellt, bin ich deswegen nicht Arbeiterinnenklasse, weil ich mich besser fühlen muss, was ganz viele Kolleginnen so geht. Wieso? Ich muss arbeiten, dass ich leben kann.
Genau.
Und jeder und jede, der oder die arbeiten muss, dass er oder sie leben kann, ist Arbeiterinnenklasse. Du kannst irgendwie Mittelschichten, Unterschichten, Oberschichten, Zwischenschichten, was weiß ich was, alles für Schichten
erfinden. Aber du hast ja jetzt gesehen, wie schnell, dass man von der sogenannten die Mittelschicht Realität, abmarschieren kann. Ne?
Die Realität ist, muss ich hackeln, dass ich leben kann, oder habe ich irgendwo so viel Vermögen, egal in welcher Form.
Das ist eigentlich die bürgerliche Gegentheorie zur Klassentheorie.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Und wir haben es übernommen teilweise.
Ja, genau. Ja, aber ich sage halt auch so, wenn ich mir was wünsche, ich glaube, es geht, was du gesagt hast, mal ist das sehr genau her. Also dieser Umgang mit Unterschieden und Widersprüchen, die tatsächlich da sind. Ne? Und das sollte man, da braucht es sozusagen einen offenen Zugang auch der Gewerkschaftsbewegung oder der Sozialdemokratie. Und es braucht sozusagen auch Räume der Begegnung.
Genau,
die Leute mit diesen Widersprüchen sich auch treffen können.
Genau, weil es ist ja vollkommen egal, ob jemand jetzt am BMW fährt und der andere mit dem Vorradl. Ja. Aber wenn sie alle beide gegen den 12-Stunden-Tag sind, haben sie was gemeinsam.
Genau.
Und vielleicht in der Diskussion, wenn die beiden miteinander diskutieren, wird der BMW-Fahrer in Zukunft mehr schauen, ob ein Radl kommt, und der Radlfahrer wird nicht mehr bei Rot über die Straßen fahren. Also das sind ganz viele Dinge, die da aus solchen Gruppen dann heraus passieren, wenn Menschen ein gemeinsames Anliegen haben. Und wenn du das anschaust, was jetzt eine gute Kampagne ist, dass du ein Ziel hast und nicht 100.000 Nebenziele, sondern ein Ziel. Und du sagst, okay, wir wollen 1.700 Euro Mindestlohn.
2.500, sagen wir.
Okay, 2.500. Punkt. Ja? Kein Plus, kein Minus, kein Nix. Ja? Das wollen wir. Weil damit kann auch jeder leben, das kann auch jeder verstehen. 2.500 Euro im Monat. Aber nicht das ganze Theater immer um und dumm. Weil was die Linke hat,
ist sie... aber vielleicht...
Genau, das ist das Problem.
Genau. Sondern nein, das ist es.
Sachzwänge...
Genau, weil so wie bei eurem Kollektivvertrag, beim Spiel-Kollektivvertrag, ich habe das so cool gefunden, Anforderung, 35 Stunden, aus.
Ich glaube, wir haben lange den Fehler gemacht, dass wir einfach viel Leute gesagt haben, na, ihr seid was anderes wie Arbeiter jetzt, diese ganzen EPUs, nein, das sind Selbstständige.
Nein, das sind auch Arbeiter.
Erstens ist der Großteil davon nicht freiwillige EPU, ja, sondern es sind ganz viele Leute, die sind von der Firma ausgekaut worden, und dann hat es gesagt, na, aber morgen darfst du über einen Werkvertrag wieder für uns haken. Genau. Ja. Und der riesengroße Großteil von den EPUs, denen geht sozialversicherungsrechtlich viel schlechter wie Arbeiterinnen oder Angestellte im sozialversicherungsrechtlichen Sinn, weil damit du die volle soziale Absicherung von einem Angestelltenverhältnis mit Pension, Arbeitslose etc. pp. Leisten kannst, musst du dann ihren Umsatz machen. Irgendwie die IG Flex, der GPA, DJB hat das einmal ausgerechnet. Das waren über 60.000 Euro Umsatz, den du im Jahr brauchst, irgendwie, dass dir 20.000 netto übrig bleiben und du die gleiche soziale Absicherung hast. Ja. Das ist einfach unpackbar. Insofern ist es idiotisch, dass wir das Spiel mitspielen und sagen, du bist was anderes. Nein, die Leute müssen auch arbeiten, dass sie leben können. Klar gibt es 10% Selbstständige, denen es relativ gut geht. Ja. Ich meine, der Zahnarzt oder der Rechtsanwalt, da wird es wenige geben, die auf unserer Seite stehen, aber wurscht. Randy, was wünschst du vom zukünftigen 1. Mai?
Wenn ich mir was wünschen darf und nicht nur vom 1. Mai, sondern generell auch wieder von unserer Politik oder von der Politik für die Leute, ja, die ich mir vorstelle, dann stelle ich mir gleichzeitig die Frage, wie es dazu gekommen ist, dass wir die Menschen nicht mehr erreichen. Das ist einfach ein Fakt. Ja, das sieht man auch an etwaigen Wahlergebnissen in der letzten Zeit. Und ich würde mir ganz einfach wünschen, dass teilweise, so wie der Werner gesagt hat, durch eine bessere Strategie auch, man die Menschen wieder etwas wachrüttelt und man ihnen zeigt, auf was wir uns gerade eigentlich zubewegen. Ich will jetzt nicht genau die Jahreszahlen und die Namen nennen, aber ich glaube, es weiß jeder an dem Tisch und jeder, der sich darüber Gedanken macht, von welchen Jahren und von welchen Namen ich rede, auf was wir uns dazu bewegen. Und wie gesagt, ich würde mir sehr für die Zukunft wünschen, dass wir das noch verhindern können. Ja, und dass wir wieder mehr miteinander, auch innerhalb der Partei, egal ob Angestellter, Arbeiter, selbstständig oder sonst irgendwer, eben, dass wir das wieder schaffen, auf eine gemeinsame Zukunft zu blicken, wo es allen besser geht.
Der Stundenzeit, also der zum Ende bringt.
Der hat jetzt angezeigt, dass er Stunden
vorbei ist. Ich habe nur vergessen, dass ich ihn auf lautlos schalte. Ich glaube, okay. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden es uns verzeihen. Ich denke mal, der entscheidende Punkt ist, dass aus dem Wir so oft ein Ich geworden ist. Ja, wenn ich mir jetzt viel von unseren Politikerinnen anhöre, oder gestern am Abend habe ich zufällig ZIP2 geschaut und ich erwähne jetzt die Person gar nicht, aber ihr Standardsatz fängt damit an mit Ich kann Ihnen sagen, ich kann wir. Ich bin Betriebsrat, als Betriebsrat sind wir auch wir. Da fangen wir nicht ich als Vorsitzender an. Ich bin Gewerkschaftsfunktionär irgendwie, das sind wir auch wir. Ich bin Teil der SPÖ, das sind wir auch wir. Ich bin Teil der Arbeiterinnenklasse, das sind wir auch wir. Menschen. Und das müssen wir die Menschen wieder vermitteln, irgendwie, dass wir kollektiv sind und nur gemeinsam was erreichen können. Ja. Und das fängt mit dem an, was wir auf unsere Podcasts machen, nämlich wir reden miteinander irgendwie. Und solange sie ein kleiner Klüngel irgendwo auf der Welt mit ein paar Werbefuzis und ein paar PR-Fuzis und ein paar sogenannte Sozialwissenschaftler zusammensitzt und dann glauben, sie können herausfiltern mit irgendwelche Schichten oder sonstigen Dingen, was die Leute wollen, und das muss man dann politisch fordern, wird das nicht funktionieren. Wir müssen mit den Leuten reden, dass wir wissen, was die Leute brauchen, und dann mit einer gemeinsam Strategien entwickeln, wie man dazu kommen kann. Das war der 6. Podcast von uns als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Der 7. kommt mit Sicherheit. Schaltet ein, da hat es euch abgeladen, jetzt müsst man glaube ich auch abonnieren können mittlerweile, da hat es weiter verbreiten, wir freuen uns unheimlich, wenn ihr in eure Social Media oder per Mail an euren Freundeskreis unseren Podcast weiter verbreitet, einfach darauf hinweist, dass das eine coole Geschichte ist, schreibt uns eure Kritiken, schreibt uns eure Ideen für andere Themen, oder auch ein Feedback an die Adresse kontakt@aufwiderstand.at. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao. Servus.
Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.